Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Brunch von Insert Moin bei Folge 3619 bei Games, Croissants und Liebe. Ich bin gut gelaunt und meine beiden Co-Hosts auch. Basti und Manu sind hier. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie habt ihr eure gute Laune bekommen? Ich habe sie bekommen durch Listening to the Nintendo Music App. Da bin ich ja der einzige europäische Nutzer, der das benutzt. Und ich habe mir die Summer Playlist von Nintendo kuratiert angemacht und bekam direkt gute Laune, weil so schöne, so eine gute Track Selection von Pokémon, so eine Coastline Track kam und danach kam Wave Race und dann war der Tag eigentlich schon wieder richtig geil am Laufen. Und bei euch so?
Auch mein Aufschlag wird langsam besser beim Tennis. Das ist so mein gute Laune-Grund gerade, dass ich tatsächlich jetzt endlich mal das Gefühl habe, ich habe ein Progress. Ich habe ein Roguelike, das nennt sich Tennis. Manu lernt Tennis im Alter.
Das ist mein Roguelike.
Ich habe das Gefühl, ich fange immer wieder bei Null an.
Du wirfst den Ball doch.
Warum ich mit Tennis Platz nicht anfange. Ich mag keine Roguelikes, also bin ich auch bei Tennis raus.
Du wirfst den Ball also inzwischen hoch, gehst dann ins Hohlkreuz, holst aus und machst so einen richtig geilen Aufschlag. So stelle ich mir das vor.
Stellt euch vor, Ben Shelton wäre 30 Jahre älter, dann, ja genau.
Hast du denn lange Unterhandaufschlag noch gemacht? Das ist ja sehr platziert. Es gibt sehr gute Unterhandaufschläger. Das ist so wie beim Basketball. Es gibt auch Leute, die können Freiwürfe noch sehr gut mit diesem Unterhandwurf, wie man ja auch noch in den 30ern Basketball gespielt hat. Also der große Wurf mit der rechten oder linken Hand und dem Halten zum Zielen, das ist ja noch alles gar nicht so alt. Und beim Tennis auch. Es gibt Leute, die machen den Aufschlag sehr gelungen mit dem Unterhand.
Ja, also man kann den hin und wieder mal so einbauen als Überraschung. Oder wenn ich jetzt irgendwie zwei Doppelfehler nacheinander mache, dann muss man halt mal irgendwie im Kopf irgendwie so resetten und dann macht man halt mal einen Unterhandaufschlag. Aber der geht dann meistens auch ins Netz, weil man den ja nie übt.
Hast du eine stärkere Vorderhand oder Rückhand, Manu?
Bitte?
Hast du eine stärkere Vorderhand oder Rückhand? Was ist so dein Ding? Oder was,
ich glaube, 90% der Leute haben eine stärkere Vorhand, weil man die halt einfach mehr spielt. Und ich habe jetzt vor zwei Wochen von der einhändigen Rückhand auf die zweihändige gewechselt. Habe mit einer Trainerin das nochmal mir angeschaut, weil ich mit der einhändigen Rückhand einfach nicht mehr happy war. Und die gefällt mir jetzt inzwischen ganz gut, die zweihändige Rückhand. Ich dachte immer, die schränkt mich zu sehr ein, aber die macht Spaß.
Machst du, wenn du den Ball triffst?
ja, das nur beim Aufschlag tatsächlich. Braucht man das so für die Anspannung der Muskeln. Ich habe übrigens gelernt, warum alte Menschen, also so ab 40 fängt man ja an, so wenn man irgendwie einen Stift fallen lässt, dann macht man so.
Genau, ja.
Meine Frau sagt immer, älter werden ist sexy, man stöhnt mehr.
Ja.
Ich habe jetzt gelernt, das hat einen medizinischen Grund. Der Körper macht es aus Selbstschutz, weil man dann beim Ausatmen die Muskeln anspannt und sich dadurch eben weniger Verletzungsrisiko aussetzt. Und das ist ja auch der Grund, warum beim Tennis eben so viel gestöhnt wird, weil das die Stabilität deines Cores erhöht. Wenn du eben deine Muskeln anspannst durchs Ausatmen, stehst du halt stabiler. Aber das ist auch der gleiche Grund, warum alte Menschen stöhnen.
Aber das ist beruhigend, weil ich stöhne auch schon die ganze Zeit und noch habe ich die 40 nicht ganz erreicht, aber das geht auch schon ein paar Jährchen. Aber
wann hast du denn das letzte Mal gestöhnt, Basti? So wollte ich dich fragen und jetzt reinholen.
Gestern Nacht.
Was willst du denn darauf jetzt hören?
Als ich gerade in meinen Croissant baß.
Gestern habe ich sehr viel gestöhnt, weil es war sehr warm. Um diese Frage vielleicht ein bisschen zu entschärfen. Es war so warm, dass man wirklich bei jeder kleinen Bewegung gestöhnt hat. Reicht dir das als Antwort?
Das reicht mir als Antwort. Ich bin eben beim Gedanken jetzt hängen geblieben, dass ich gerade die Vergangenheitsform von beißen, Bars genannt habe, obwohl es natürlich Biss ist. Ist doch sehr klar. Ich biss in das Croissant. Also
das,
bitte.
Ich finde, solche Fehler fallen im normalen Gespräch dann immer kaum auf.
Nein, das ist also ganz schlimm.
Also zu gehen und zu sagen, Entschuldigung, du hast das aber gerade jetzt falsch gesagt. Das würde ich niemals machen.
Du nicht, okay. Aber...
Ich bass auch.
Ich badete in meinen Croissants. Bald können wir sagen, ich kaufte mir das neue Supporter-Shirt von Insert Moin. Ne, Manu?
Ja, beziehungsweise muss man das nicht sagen, weil unsere Patreons ab einer 10er Pledge haben ja so exklusiven Zugriff darauf und müssen es eigentlich nur in den Einkaufswagen legen und kriegen einen Rabattcode. Genau, es ist fertig. Max hat wieder gezaubert, unser Illustrator. Große Liebe geht nach Düsseldorf und hat uns ein wunderschönes neues Motiv. Im Discord war schon ein kleiner Spoiler, konnte man das Motiv schon sehen. Ich habe den Link für den Shop jetzt hier. Es ist noch eine Kleinigkeit, auf die ich warten muss von der Mail. Dann geht es jetzt heute raus zum Zeitpunkt der Aufnahme am Freitag. Das heißt, ihr könnt jetzt dieses Wochenende euer Support-Shirt bestellen. Und es ist eine Hommage an Donkey Kong Bonanza. Also wir haben unser kleines Croissant im Affen-Look diesmal mit einer, wie ich finde, sehr, sehr coolen Farbauswahl. So lila und gelb. Und der Schriftzug von Bonanza eben als Croissanza. Wo ich immer noch kichern muss, weil ich das sehr, sehr süß finde. Und dann eben diese typische Donkey Kong Faust mit ein paar kleinen Easter Eggs drin. Die Krawatte von Donkey Kong ist natürlich auch drin mit IM statt mit DK. Und mir gefällt es sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass es jetzt noch rechtzeitig kommt, dass wir uns dann auch in diesen Shirts sehen, auf dem Community-Treffen während der Gamescom. Am 19. August nochmal die Erinnerung, wenn ihr in der Nähe von Köln seid oder eh auch vorhabt, zur Gamescom zu kommen, dann könnt ihr in frisch gekleidetem Merch sozusagen zu uns kommen, 19. August im Lost Level, das ist in Köln, und wir schauen dann gemeinsam die ONL. Also wir machen eine kleine Watchparty, aber es gibt auch genügend Möglichkeiten, sich mit uns auszutauschen. Micha hat jetzt auch zugesagt, dass er kommt, weil er jetzt auch auf der Gamescom was zu tun hat. Also Micha wird da sein, ich werde da sein. Anne ist dann auf der ONL, kommt dann vielleicht ein bisschen später, aber auch viele andere sind da. Wir machen das nämlich zusammen auch mit den netten Leuten von Hooked. Also Robin ist da und seine Community und Björn und Benny von Ink Ribbon Radio, mit denen wir ja sehr oft kooperieren, die sind auch da und auch viele, viele andere. Also Robin hat auch schon gesagt, unser Ex-Lenews Außenreporter ist auch natürlich da, wird kommen. Herr Kaschke wird wahrscheinlich auch da sein. Kuro hat auch schon gesagt, er schaut wahrscheinlich vorbei. Also viele, viele Gäste und Gästinnen, die ihr schon gehört habt, werden auch da sein. Und ich freue mich sehr auf diesen Abend, 19. August ab 18:30, 19 Uhr so rum. Und um 20 Uhr geht dann die ONL live los.
Ja,
genau, Eintritt ist kostenlos. Also ihr könnt einfach vorbeikommen, ihr müsst euch auch nicht anmelden. Aber wenn ihr Patreons seid, dann bekommt ihr da noch einen kleinen Anmeldelink und dann kriegt ihr einfach einen Drink von uns noch spendiert als kleines Dankeschön für alle Patreons und Steadies.
Das ist ja eine bewegte Woche und du hast letzte Woche ja auch schon angekündigt. Normalerweise machen wir in dieser Woche gar keine Episoden. Da ich aber unter anderem zu Hause bleibe und auch Basti noch ein wenig Arbeitszeit reinstecken konnte, haben wir jetzt doch für nächste Woche zwei Episoden geplant. Und zwar werden wir was über Robocop machen und eine schöne, richtig erfrischende Making a Top 5 Folge wird es geben. Dafür gab es letzte Woche jetzt eine Folge nur statt der geplanten zwei. Aber ich habe eben schon Manu geschrieben, besser drei Folgen in zwei Wochen als eine Woche gar keinen Insert Moin im Premium-Bereich. Und genauso machen wir das. Und jetzt kann ich euch auch schon ein wenig einstimmen, bevor wir zu den Games kommen. Wir hören nämlich aus der erfrischenden Making a Top 5 Folge ein wenig erfrischende Musik aus Hydro Thunder. Viel Spaß damit. So, und jetzt kommen wir zu den Spielen, wo wir so erfrischt sind und Basti erzählt uns etwas über Off, nicht On, sondern Off, On, Off.
Richtig, ja. Ich habe mich schon gefragt, wie du die Musik passend zu diesem Spiel irgendwie drehen willst, aber ich glaube, da gibt es wenig Anknüpfungspunkte, denn genau, Off, das habe ich mir angeschaut. In der Vorbesprechung hatten wir jetzt gerade schon gesagt, oder Manu meinte so, oh, ich wusste gar nicht, dass das schon vorher erschienen ist. Das ist jetzt eine Neuauflage. Das Spiel erschien ursprünglich 2008. Ich meine, damals erst nur auf Französisch. Das ist so ein Spiel, das, glaube ich, von einem französischen Studio kommt und einen belgischen Artist hat. Genau, und dieses Spiel wurde jetzt wieder neu aufgelegt und jetzt für Steam und für die Switch veröffentlicht. Und der Hintergrund zu diesem Spiel ist, und wenn man sich Bilder anschaut, dann kann man das auch relativ schnell merken, dass Off eine ganz große Inspirationsquelle ist, beispielsweise für Toby Fox, der ja Undertale gemacht hat. Und Off geht genau in diese Richtung. Es ist ein Rollenspiel, also was so ganz im Kern irgendwo entfernt so an japanische Rollenspiele erinnert, in der Aufmachung, in der Präsentation, aber dann auch wieder so sehr karg, retro, wenige Pixel, wenige Farben vorweist und das dann aber auch wieder sehr zum Teil selbstreferenziell ist und im Thema und in der Story, die dieses Spiel anschneidet, aber auch ernstere Themen aufwirft und das, was man ja eigentlich gar nicht so vielleicht zwingend erwartet, wenn man sich eben diese Optik anschaut. Ich habe jetzt in das Spiel, ehrlich gesagt, nur geschafft, so ein, zwei Stündchen reinzuspielen und mag mir deshalb gar nicht anmaßen, das irgendwie zu analysieren, was diese Geschichte einem denn genau sagen möchte. Aber so viel zumindest, es fängt super kurz an. Also einem wird nur gesagt, hier übrigens, das ist der Hauptcharakter, das ist der Batter. Der sieht auch aus wie so ein Baseballspieler, hat auch seinen Baseballschläger immer dabei. Und der wird auf eine nicht näher definierte Welt entlassen, um diese in einer wichtigen Mission zu bereinigen. Super weird. Und dann findest du dich in einer Zone Null wieder. Und da wirst du dann durch eine Katze, die der Richter heißt, The Judge, ja, ey, es wird noch weirder, keine Angst, wirst du angeleitet und quasi bekommst dann so ein bisschen dein erstes Tutorial, weil du bist dieser Baseballschlägermensch, beziehungsweise, nein, das ist sogar falsch, du wirst nämlich auch direkt vor dem Bildschirm adressiert, weil die Katze sagt direkt so, ja, hier, Better, du bist ja nur, du kannst ja nur eine Vision sein, weil, oder in meiner Einbildung, weil hier in dieser Welt, da kann es ja gar keine menschlichen Wesen geben. Aber ich spüre, da ist eine weitere Existenz hinter dir. Und dann erzählt auch der Better, ja, genau, das hier ist übrigens, du gibst am Anfang deinen Namen ein. Das ist übrigens Basti, der kontrolliert mich hier, aber der kann nicht antworten. Aber du kannst mit ihm reden, der hört alles. Also da merkt man schon, es bricht so direkt die vierte Wand.
Ja, auch große Königreich der Katzenreferenzen, wenn ich das hier richtig interpretiere, was du da gerade sagst.
Von Ghibli. Ich stehe voll auf dem Schlauch, was
Königreich der Katzen ist. Das sind Ghibli, ist eine Ghibli-Filmreihe. Gibt es zwei Filme.
Echt? Oh, ja. Okay. Dafür, dass ich Ghibli eigentlich mag.
Unbedingt nachholen, Königreich der Katzen.
Schreibe ich mir gleich mal auf die Liste. Ja, aber Ghibli-esque geht es in diesem Spiel trotzdem nicht so zu. man wird dann schnell so in die Grundlagen des Spiels eingewiesen. Also es gibt rundenbasierte Kämpfe, die auch so ein bisschen Final Fantasy-artig mit so einem ATB-System ablaufen. Also du hast unten so einen Balken, der sich mit der Zeit füllt. Und dann kannst du erst Aktionen ausführen. Genau das Gleiche gilt dann für den Gegner, der dann auch da steht. Und damit kann man so ein bisschen taktieren. Also sprich, wenn ich sehe, ein Gegner hat seine Leiste fast gefüllt, dann macht es vielleicht Sinn, den als erstes anzugreifen, damit er vielleicht umklappt, bevor er denn überhaupt angreifen kann. Aber man merkt da auch recht schnell, dass dieses Kampfsystem, glaube ich, jetzt nicht so das Highlight dieses Spiels ist. Also es ist relativ rudimentär. Du hast auch nur die Möglichkeiten anzugreifen, abzuwehren oder Skills auszuführen. Und im Verlauf der kurzen Zeit, die ich es bis jetzt gespielt habe, habe ich auch schon gemerkt, ich könnte mir vorstellen, dass das so das schwächste Element ist. Weil, keine Ahnung, da gibt es dann nachher ja auch so einen Kampf, wo ganz viele kleine Gegner beispielsweise auftauchen. Und dann ist es, weiß ich nicht, wahnsinnig frustrierend, weil du dann erstmal zuschaust, wie die so nacheinander dich angreifen. Gerade bei so einem rundenbasierten Kampfsystem, ne, wenn du dann irgendwie eine Gruppe von 12 Gegnern hast, die alle nacheinander auf dich eindreschen. Das kann einfach so ein bisschen für, ja, bei mir zumindest Frust oder ein bisschen Generverei sorgen. Nicht wahnsinnig schlimm, aber da merkt man, dass das vielleicht nicht so perfekt austariert ist, obwohl das ganze Kämpfen hier in dieser Version ein bisschen ausgebessert werden oder wurde. Das kann ich persönlich jetzt nicht so gut beurteilen, weil ich das Original halt eben nicht kenne. Aber es soll halt gerade in den späteren Abschnitten des Spiels durchaus eben auch wirklich krassere Frustmomente gegeben haben. Und die hätten sie jetzt hier wohl ausgebügelt. Aber das kann ich, wie gesagt, nicht so gut beurteilen. Genau, dann geht's weiter. Dann gibt's dann das nächste Spielelement. Das sind so kleine Puzzle-Elemente. In dem Fall sind es so quasi Blockrätsel. Also du hast so Blöcke, mit denen du interagieren kannst. Und irgendwo in der Welt sind so Zahlencodes und du musst diese Zahlencodes irgendwie deuten. Im ersten Raum ist es relativ einfach. Du hast links oben, links unten, rechts oben, rechts unten jeweils einen Block und an der Wand siehst du 1, 3, 5, genau, 1, 3, 4 und 2. Und dann weißt du, in der Reihenfolge muss ich mit diesen Blöcken interagieren. Und später werden diese Muster aber auf jeden Fall ein bisschen komplexer. Und das hat auf jeden Fall mir zumindest schon mal im ersten Mal ein bisschen mehr Spaß gemacht, diese Rätsel zu entschlüsseln. Und nachdem man dann dieses Tutorial-Gebiet durchlaufen hat, dann wirst du in die in die Welt entlassen, die auch irgendwie super weird präsentiert ist. Es gibt so eine Oberweltkarte, die aber irgendwie aussieht, als wären da so rote Blüten. Und das so umgeben von so weißen Blättern. Also es sieht überhaupt nicht aus wie eine Weltkarte, nicht nach Ländern, sondern ja, man kann es nicht richtig zuordnen, was das letztendlich darstellen soll. Aber in diesen Blüten sind quasi die anderen Zonen. Und links auf der Seite scrollt auch die ganze Zeit World Map Fragezeichen so hoch, weil selbst das Spiel weiß, okay, das ist jetzt hier surreal. Vielleicht ist es keine Weltkarte, man weiß es nicht. Vielleicht kann man es später deuten. Ich kann es jetzt auf jeden Fall noch nicht. Und dann kriegst du Zugang zu den nächsten Zonen dieser Welt. Und da wird es dann komplett kirre. Also du begegnest dann Menschen, deine Kernmission ist es quasi, in diesen Zonen Geister auszutreiben und du begegnest dann Menschen, die dich um Hilfe bitten. Und Menschen ist vielleicht auch schon zu viel gesagt, das sind so krasse Karikaturen von Menschen und die erzählen dir dann so ein bisschen ihr Tagewerk von ihrem Leben und in dieser nächsten Zone ist es schon so, dann hast du beispielsweise deine Rauchmine, so heißt sie, da werden die Menschen runtergeschickt, um Metalle zu ernten und wenn sie die geerntet haben, dann tritt Rauch aus und diesen Rauch brauchen sie zum Leben, weil sie atmen eben diesen Rauch, aber der Rauch wird verteilt von einer Königin und von der sind sie eben abhängig, deshalb müssen sie viel arbeiten, damit sie auch den Rauch bekommen, aber es gibt zum Beispiel auch eine Farm, wo Tiere gezüchtet werden, die anscheinend Metallklumpen in sich tragen. Deshalb werden sie geschlachtet, damit sie diese Metallklumpen wiederum ernten können. Und aus diesen Metallklumpen wird nachher der Boden der Welt gebaut. Und nachher geht es noch um eine Plastikernte. Und diese Plastik, dieses Plastik ist nachher macht die Weltenmeere aus. Und sie brauchen ja das Meer. Und es ist alles verwirrend, aber auch gleichzeitig sehr faszinierend. Also ich bin da die ganze Zeit durch diese Welt gestapft, auch wenn ich nichts verstehe, was mir das Spiel gerade noch sagen möchte. Hier und da kann man ein bisschen Kritik etc. erahnen, aber es ist so, what the fuck passiert hier eigentlich? Aber gleichzeitig ist man wahnsinnig neugierig und durchstreift diese Welt halt deshalb total mit offenen Augen und total interessiert und ich merke, ich bin auf jeden Fall schon hooked.
Auch ja, das merke ich auch. Dass du hooked bist. Das klingt ja auch super interessant.
Ja.
Und vor allen Dingen diese Originalität, dass es halt mal nicht Feuer, Wasser, Eis, Boden oder Erde und so ist, sondern irgendwie Rauch, Metall, Plastik, Fleisch und Zucker. Das ist doch mal richtig cool. Da ist ja eigentlich besteht die Welt auch natürlich aus Fleisch, Zucker und Plastik.
Auf jeden Fall.
Wie bei uns.
So gehört sich das. Ja, ey, also wie gesagt, das zu deuten und was dann nachher mit gesagt werden möchte, ehrlich gesagt, gar keine Ahnung, aber genau das, was du sagst, ist halt super faszinierend und ich glaube, deshalb hat sich dieses Spiel auch so einen gewissen Kultcharakter erarbeitet, nicht nur, weil Toby Fox davon inspiriert wurde, dann eben Undertale zu machen und das vielleicht nochmal anders zu spinnen, diese Art von Spiel, aber ja, man merkt einfach, dass da wahnsinnig einfallsreich mit dem Medium-Spiel umgegangen wird. Der Mortis Ghost heißt der, das ist der Artist dahinter, der hat auch so einen ganz verrückten Stil, sag ich mal. Und den merkst du gerade dann, wenn es in die Kämpfe geht, weil die Gegner-Sprites dann auch sehr detailliert gezeichnet sind, gerade im Vergleich zu der sonstigen Grafik. Und da sind dann schon wirklich weirde Gegner, die dir entgegenkommen. Am Anfang sind es noch so klassisch irgendwelche Geister, okay, aber später hast du dann auch, weiß ich nicht, irgendwelche so Büromenschen, sag ich mal, aber statt einem Kopf siehst du da nur wie so ein Tintenstrich, der aus deren Kopf herausragt und so weggezeichnet wird. Also da merkt man einfach auch, das Gegnerdesign ist wahnsinnig surreal und dadurch auch super faszinierend. Und ja, ich freue mich schon, auch wenn, wie gesagt, die Kämpfe jetzt nicht so das Highlight sind, obwohl das ja wahrscheinlich auch ein, zumindest jetzt schon, sehr bestimmendes Spielelement sind, kann ich trotzdem sagen, dass ich da sehr interessiert dran bin, da weiter zu spielen und herauszufinden, was da vielleicht hintersteckt.
Wahrscheinlich auch ein ideales Spiel für das Steam Deck. Dafür ist es nämlich ebenfalls verifiziert. Ich weiß nicht, ob du schon einen Preis kennst. Das Spiel kommt ja erst jetzt am heutigen Tag raus auf Steam.
Genau, ich hatte nur gesehen $15. Also meistens wird es ja dann 1:1 übertragen. Also dürften es auch 15 Euro sein. Aber genau den deutschen Preis habe ich auch noch nicht gesehen. Nee.
Naja, wird sich wahrscheinlich, denke ich mal, lohnen nach all dem, was du jetzt gesagt hast. Und ich muss es mir sowieso kaufen, denn Toby Fox ist ebenfalls dabei gewesen jetzt bei diesem Remaster und hat einen Audio-Track beigesteuert. Und jedes Spiel, das einen Audio-Track von Toby Fox hat, wird von mir direkt erworben.
Ich finde es so geil, man dachte ja bei Undertale so, wow, was ist denn das für ein weirder Grafikstil, aber dass der dann so inspiriert war von Off, finde ich dann so irgendwie fast schon wieder mindblowing. Ja. Ist ja schon sehr ähnlich auch, also im Sinne von klare Inspiration auf jeden Fall.
Ja. Und ist auch faszinierend, weil also ich habe davon auch echt nicht viel mitbekommen. Also das kam jetzt auch erst durch die Ankündigung und dann habe ich so, hey, was ist denn das? Das sieht ja aus wie Undertale. Und erst dann habe ich erfahren, ach, okay, das gab's schon und das ist eben die Inspiration. Wahnsinnig spannend und deshalb war ich da auch so neugierig drauf, das mir auf jeden Fall mal anzuschauen. Und ich hoffe, dass es so positiv bleibt, wie der Anfang es mir gerade vermittelt. Ich hoffe halt, dass eben gerade diese Frustmomente aus dem Kampfsystem rausgepatcht, rausgearbeitet wurden in der Neuauflage. Und dann kann das echt ein sehr rundes, cooles, interessantes vor allen Dingen Spiel sein.
Einen sehr eigenwilligen Grafikstil hat doch auch das Spiel, das du mitgebracht hast, oder Manu? Micro Macro auf iOS.
Absolut. Micro Macro war mal Spiel des Jahres. Das ist ein absoluter Hit geworden und ich habe gedacht, cool, so kriege ich endlich mal wieder Brettspiele hier in den Podcast, weil die iOS-Umsetzung ist jetzt da und es ist auch eine komplett eigenständige Version. Also Micro Macro ist eine Serie inzwischen von Brettspielen, die damals auch so eine Diskussion ausgelöst haben, ist das überhaupt noch ein Brettspiel? Ja, so das ist ähnlich, was wir in der Videospielbranche haben, ist das noch Indie? Oder die Diskussion über Quicktime-Events, ist das überhaupt Gameplay? Und so, die wurde losgetreten durch Micro Macro, Crime City heißt es genauer gesagt, die Serie. Und das ist folgendes, es ist eine ja, Revolution der Wimmelbildspiele, würde ich fast schon sagen. Also du packst Micro Macro aus als Brettspiel und hast einen riesigen Faltplan. Du hast also kein klassisches Spielbrett, sondern einen riesigen Stadtplan, auf dem so Wimmelbildmäßig, so wo ist Waldo-mäßig, ganz viele kleine Details zu erkennen sind. Das ist alles im Schwarz-Weiß-Stil gehalten mit menschlichen Figuren, die aber Tierköpfe haben, auch unter anderem. Also da ist auch mal ein Fuchs dabei oder irgendwie ein Bär oder irgendwelche lustigen Hasenohren, aber auch ganz typische menschliche Gesichter. Aber jeder Charakter hat eben ein sehr charakteristisches Merkmal, also einen besonderen Hut oder irgendwie einen, was weiß ich, dadurch, dass wir ja nicht mit Farben arbeiten, alles schwarz-weiß ist, müssen die sich sehr stark unterscheiden, damit du auch die entsprechenden Personen und so findest. Und das Gameplay ist wirklich sehr viel mehr als nur, wo ist Waldo? Sondern du musst Fälle lösen. Ja, also Crime City in dieser Stadt, wenn du dich dann da umguckst, sind wahnsinnig viele tote Menschen. I see dead people könnte das Spiel auch heißen. Überall liegen irgendwie Leichen rum, Kriminalfälle. Also du siehst irgendwie, wenn du dann dich so umguckst, auch was weiß ich, ein Fluchtwagen, wo dann drei Typen drin sitzen mit so Panzerknackermasken, wo dann Geldscheine rausfliegen. Und wenn du dich weiter umguckst, fällt dir auf, du siehst manche Personen immer wieder. Und das ist das Besondere an Micro Macro, an dieser Wimmelbild-Logik. Die Menschen hinter diesem Spiel haben, wie soll man es sagen, so vielleicht so ein bisschen Inception in das Brettspiel gebracht. Also du siehst einen Kriminalfall auf einem Stadtplan, quasi als Standbild, aber die komplette Historie. Also du kannst chronologisch nach vorne und nach hinten gehen, um diesen Fall zu lösen, weil du mehrere Zeitebenen sozusagen auf diesem Stadtplan hast. Könnt ihr mir folgen?
Ja, also du siehst zum Beispiel den Basti in einem Hamburg in der Stadtkarte und du siehst ihn einmal, wie er aus seinem Fenster klettert und später siehst du ihn auch nochmal, wie er sich sein Fischbrötchen holt und da dann aber eine Crowbar drin macht und dann haut er mit dem Fischbrötchen auf einmal auf meinen Kopf und ich bin tot.
Ja, ganz genau. Und das heißt, wenn du die Leiche gefunden hast oder diesen Kriminalfall, kannst du dann zurückverfolgen, wo diese Person, also du kriegst dann immer so Fragekarten. Da kommt dann jetzt, okay, jetzt lösen wir Fall XY, das ist passiert, wir sind jetzt am Tatort und dann musst du erstmal den Tatort finden. Das geht dann relativ einfach, weil du siehst das Bild auf der Tatortkarte sozusagen meistens schon. Und dann ist die Frage, wer hat ihn überhaupt umgebracht? Ja? Da musst du zurückverfolgen. Und dann gibt es manchmal auch eine Frage, wo wohnt denn der Dieb, der das jetzt gerade gemacht hat, oder der Täter? Oder wo ist sie hingegangen? Also manchmal geht die Frage nach hinten, so wo ist es hergekommen, wo war der Startpunkt? Wenn du den Fluchtwagen kennst, kannst du eben anhand des Fluchtwagens daran nachverfolgen. Manchmal kommt so, wir haben nur den Wagen gesehen und das ist das Auto. Und dann kannst du den Fluchtwagen quasi zurückverfolgen in der Chronologie und siehst dann irgendwann, wie Leute aussteigen und kannst dann wieder nachvollziehen, welche Leute das sind und wo die dann ausgestiegen sind, wo die ihre Tatwaffe gekauft haben. Und dann kannst du eben, je nach Karte, musst du dann immer andere Fragen beantworten. Wenn man sich's ganz schwer machen will, kann man das quasi auch quasi ganz komplett. Du nimmst nur die erste Karte, sagst, das ist der Fall und kannst ihn eigentlich fast schon immer komplett lösen. Und wenn du eben ein bisschen Unterstützung brauchst, dann nimmst du diese Karten. So. Und die haben 5, 6 Teile inzwischen rausgebracht. Also der Stadtplan wurde dann immer erweitert, sodass du einen riesigen Stadtplan hast. Der ist dann ja wirklich größer als DIN A0, wenn du die alle zusammenhängst. Es gibt auch schon eine Mikro-Makro-Kids-Edition, die dann ein bisschen weniger brutal ist, weil das Spiel eben sehr gut mit Kindern auch funktioniert. Und dann haben wir das auch als Spiel des Jahres ausgezeichnet und dann kam irgendwann so die Kritik, ja, aber hallo, das kann man ja gar nicht alle Fälle mit Kindern machen. Da ist auch ein Bürgermeister, der in den Sadomaso-Club geht und eine Sexparty veranstaltet und so, ja. Und fremd geht. Und dann haben sie in den nächsten Boxen, haben sie dann immer markiert, kindertauglicher Fall, nicht kindertauglicher Fall von der Thematik, wobei das auch nie als Kinderspiel konzipiert war. Das hieß schon von Anfang an eben Crime City. Und dann gab es auch die Mikro-Makro-Kids-Edition. Da kommt dann halt ein Fuchs und klaut ein Ei und so. Ja, also ist ein bisschen liebevoller. So, und jetzt die App.
Genau, die iOS- und Android-Version gibt es auch, habe ich gesehen. Und die heißt Downtown Detective, hat die den Untertitel.
Genau, die ist jetzt aber auch komplett eigenständig. Also sie sind die extra Meile gegangen und haben nicht einfach nur Mikro-Makro-Crime-City, den Original-Case, einfach 1:1 umgesetzt, was sie hätten machen können, denke ich, sondern haben gesagt, nee, wir wollen auch wirklich komplett neue Fälle für die Mikro-Makro-Fans, die schon alle Boxen kennen, machen wir auch neue Fälle. Und natürlich mussten sie es ein bisschen anpassen, weil du scrollst natürlich auf dem Touch-Display jetzt über die Karte, also das Gameplay ist gleich geblieben, aber es ist interaktiver, was man jetzt von der App auch erwartet. Also da sind keine Animationen oder so drin, das Gameplay ist genau das gleiche, okay. Aber du hast jetzt halt, als würdest du mit einem Rotstift alles markieren. Also ich weiß nicht, ob das Leute gemacht haben beim Original Mikro Makro, wirklich Sachen eingekreist mit dem Edding oder so, könnte man natürlich tun.
Man spielt es ja eh nur einmal, weil wenn man es weiß, dann weiß man ja auch, wo man zu suchen hat. Richtig?
Ja. Ganz genau. Aber man will ja vielleicht mit anderen Leuten das auch nochmal machen oder es denen weitergeben. Deswegen markiert man auf dem Originalbrett nichts mit Papier, mit Stift und Papier. Und hier hat man halt die Möglichkeit, es wird dann alles eingekreist. Also du kommst dann hier eben rein, dann ist so ein Tutorial-Fall. Ihr könnt es auch kostenlos runterladen. Die ersten 3 Fälle sind umsonst und dann kann man eben weitere Fälle als Packs in Apple Purchases dazu kaufen. Und dann kommt auch wieder diese Fragekarte, du sollst irgendwas machen, scrollst hin, kannst halt rein und raus zoomen. Also Mikro Makro als iOS- oder Android-Version funktioniert auch gut für Leute, die sonst immer mit der Brille da vor diesem Spielplan saßen oder mit der Lupe und es denen alles ein bisschen zu fummelig war, weil du kannst halt wunderschön nah ranzoomen. Und auch die Fälle haben sich entsprechend angepasst. Also gerade das erste Tutorial zum Beispiel ist, hier ist der Eierstand, finde erstmal raus, was ist denn überhaupt passiert. Und dann zoomst du rein und siehst, ein Ei fehlt auf diesem in diesen Kartons, ja, was du auf dem Stadtplan vielleicht fast nicht gesehen hättest. Und wenn du jetzt nah ranzoomst, kannst du halt auch so Kleinigkeiten, so Details entdecken. Und die chronologische Nachvollführung, wo ist der Dieb hin, wo kommt er her, da tippst du dann einfach immer an. Und wenn du kriegst dann direktes Feedback, ja, das war richtig, weil dann wird dieser Charakter rot unterstrichen. Und so weiß die App eben auch, ob du alles gesehen hast. So, und dann kommst du dann immer an und dann poppt wieder eine Box auf, die sagt, sehr gut, du hast den Dieb identifiziert. Jetzt die nächste Frage, versuche herauszufinden, was er vorher gemacht hat oder wo er noch was geklaut hat und so weiter und so fort. Richtig schön gemacht.
Da spielt man aber jetzt dann alleine auf iOS oder ist das auch noch irgendwie eine Gruppendynamik, dass wir uns zusammenschalten und das zusammenspielen können?
Also wenn du jetzt einen riesen iPad Pro hast, dann kannst du es wahrscheinlich zusammenspielen. Auf einem iPhone würde ich es jetzt, glaube ich, nicht zusammenspielen. Aber okay. Du kannst es natürlich einfach so rumgeben. Aber das ist das gleiche Vor- und Nachteil wie auch auf dem Stadtplan. Auch wenn du den Stadtplan vor dir liegen hast und alle stecken ihre Köpfe rein, hatte man auch das Problem, dass der eine macht Schatten, der andere versperrt den Blick und so weiter. Also da muss man auch einen Weg finden. Deswegen hat sich da in dem Kontext nicht viel geändert.
Ja. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das Spiel ja alleine nicht ganz so viel Spaß macht, wie halt in der Gruppe, wo man gemeinsam knobelt und den Fall halt irgendwie versucht zu lösen. Also ich kann mir gut vorstellen, das mit meiner Familie zu spielen, aber alleine weiß ich jetzt nicht. Also was macht es denn die iOS-App dann irgendwie so cool, dass du es doch alleine spielen willst?
Ich finde schon, das macht Spaß. Also Wimmelbild, Anne hat ja auch einen großen Wimmelbild. Fetisch. Hat sie ja Fetisch. Hier auch schon. Ja, Fetisch. Da sind wir wieder beim Stöhnen. Die hatte ja auch da schon einige Sachen vorgestellt. Ich finde so Wimmelbildspiele durchaus entspannend. Also ich finde schon, dass die Android- und iOS-App-Adaption besser jetzt alleine funktioniert, als mir den Spielplan alleine hinzulegen. Also ich habe mit der App alleine mehr Spaß als mit dem Spiel alleine, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, klar. Okay.
Weil es halt so ein, Boris hätte früher gesagt, ein wunderbares Bushaltestellenspiel, wo man zwischen zwei Bushaltestellen einfach mal einen so einen Mikro-Makro-Fall löst. Also ich finde es sehr entspannend, auch so zum Einschlafen noch so ein bisschen rumzuscrollen. Es ist nicht so stressig wie irgendwelche anderen App-Games, wo man irgendwie halt auf Zeitbasis irgendwas machen muss. Du scrollst hier durch den Stadtplan, entdeckst lustige Dinge. Klar kannst du das auch zusammen machen, aber gerade als App-Version funktioniert das wunderbar alleine.
Wie abgelenkt ist man denn, sorry, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen zu viel Interest gekriegt, aber wie abgelenkt ist man denn durch die anderen Sachen, die man, über die man quasi stolpert, wo man sieht, ah ja, hier ist definitiv auch gerade ein krimineller Fall, aber das, den soll ich gerade gar nicht suchen, aber hier, also ich kann mir vorstellen, dass ich ständig irgendwie was finde und denke, aber das gehört ja nicht dazu, aber das ist auch definitiv sass.
Aber das ist definitiv Teil des Konzepts des Spiels, dass du sagst, hey, guck mal, hier ist ja auch was passiert. Ah, aber das ist gerade nicht mein, das ist gerade nicht mein Fokus. Das ist fast schon so ADHS-Training. Ja? Bleib okay. an dem Case. Und die App hilft dir da aber noch ein bisschen mehr, weil du, selbst wenn du dann irgendwas Verdächtiges entdeckst, kannst du das ja nicht antippen in dem Moment, weil halt der Case gerade nicht aktiv ist. Also du musst dich immer für einen Fall entscheiden. Der Rest wird ja nicht ausgeblendet oder so. Aber du kannst dich ja ablenken lassen. Aber dann, ja, es ist ja auch nicht, du kriegst ja keine Strafe dafür, wenn du dich auf den Plan umguckst und du hast dann ja eine Information. Das heißt, wenn der Case dann nachher aufgemacht wird, dann sagst du, ah ja, das habe ich schon gesehen. Das war neben dem Fischladen, da liegen drei Typen rum. So, ja. Oder hier am Strand. Ich habe doch schon gesehen am Strand, da war einer verdächtig. Das ist bestimmt der, der jetzt da mit dem Fall irgendwie das und das zusammenhängt. Also dann hast du einfach schon eine Information gesammelt.
Basti, könntest du das spielen oder hast du ADHS?
Nee, ich könnte das spielen. Ich bin auch tatsächlich, ich habe nebenbei hier einfach mal weiter recherchiert und wollte mir das auch mal angucken. Ich bin jetzt vor allen Dingen an dem, nennt man das dann noch Brettspiel, aber an dem Original interessiert. Ich bin nicht so der große Brettspieler, zu Manus Enttäuschung wahrscheinlich, aber meine Freundin ist so eine wahnsinnige True-Crime-Super-Fan, der halt sich alles irgendwie dazu anschaut. Und wir haben vor einer Weile mal Hidden Games, heißt das. Das sind auch immer so Umschläge, wo du so ganz viele, weiß ich nicht, Informationen, Zeitungsschnipsel, keine Ahnung was hast. Und anhand dessen musst du auch so einen Fall rekonstruieren. Und das macht uns wahnsinnig viel Spaß. Und da war ich gerade so, oh, das ist jetzt aber mal eine neue Gangart. Das finde ich irgendwie auch interessant. Quasi Wimmelbildspiel und gleichzeitig True-Crime irgendwie. Eben,
das wird euch auf jeden Fall gefallen. Da muss man kein Brettspiel-Fan für sein. Deswegen haben wir das ja auch ausgezeichnet, weil das holt wirklich alle an den Tisch. Und du hast nicht dieses typische, ich muss irgendwelche Karten spielen, würfeln, bla, sondern das ist wirklich mal eine ganz andere Art von Gesellschaft.
Als ob Würfeln keinen Spaß machen würde. Entschuldige mal bitte.
Ja, aber du weißt, was ich meine, diese Abschreckung. Leute haben Angst vor Brettspielen und bei Mikro-Makro kriegst du alle ran, weil es gibt auch kein Ein- und Aussteigen oder sowas. Weißt du, du musst nicht irgendwie dich committen zu diesem Ding. Du kannst einfach dazusetzen, ein bisschen miträtseln oder halt auch nicht. Aber du bist nicht irgendwie so in einer festen Runde und musst dich verabreden und musst dann den Zug machen oder sowas. Das gibt's hier nicht.
Ja, voll gut. Ich glaube, das werde ich mir holen. Also schade jetzt für die App. Die alleine würde ich es, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt spielen, weil Wimmelbild, also obwohl auch da, also irgendwie finde ich es reizvoll, weil es auch irgendwie eine Idee ist, die ich so noch nicht gesehen habe. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich jetzt in dem Fall das Brettspiel vorziehen, damit ich das halt eben zusammen mit meiner Freundin spielen kann. Ich glaube, das wäre perfekt.
Was kostet der Spaß denn? Und was kostet das Brettspiel im Vergleich?
Boah, da fragst du mich jetzt. Also das Brettspiel kostet so 20 Euro rum, würde ich sagen, pro Box, würde ich jetzt mal vermuten.
Für ein Blatt Papier.
Und die iOS-Version, ich gucke gerade mal, weil die ist ja umsonst. Ich gucke gerade mal, was die Pakete kosten. Kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen. Also wie gesagt, dieser steht kein Preis dran jetzt im iOS-Store, weil ja die Pakete dann einzeln sind. Ich
ist vermute das bei Apple
mal, die
Arcade
kosten 2-3 Euro. Es ist nicht Apple Arcade, nee.
Okay, alles klar, gut. Ja, lade ich mir auch mal runter. Will ich mal erleben, ob ich mal eine Ente oder eine Katze hier des Verbrechens überführen kann.
Also 22 Fälle sind drin, die ersten drei sind for free und was die einzelnen Fälle dann kosten, kann ich dir leider gerade nicht sagen. Ja.
Ich habe ja andere Verbrecher, bin ich auf die Spur gegangen, und zwar in Battlefield 6, da habe ich die Open Beta jetzt noch gespielt, unter anderem mit dem guten Daniel, den kennt man hier ja noch aus Instant Moin Geschichten, Historien. Der war mit im Squad und noch zwei Leute aus meiner Community und wir sind gut durchgerockt, aber wir sind uns sicher, hier und da haben wir auch den ein oder anderen Cheater entdeckt, weil die können durch die Wände gucken. Das war eindeutig, die haben schon vorher gewusst, wo wir sind, und so viel Map-Knowledge kann man sich doch gar nicht in so kurzer Zeit irgendwie da aneignen. Dennoch war es insgesamt eine sehr, sehr gute Erfahrung. Ich bin nach wie vor entzückt von diesem Spiel. Ich denke, es geht, macht genau das, was es machen muss, um Battlefield irgendwie wieder relevant zu machen. Alles oldschool und so, wie es halt schon mal gut war. Für meinen speziellen, subjektiven Spielstil ist es mir noch, und mit einem, das packe ich wirklich irgendwie in dicke Klammern, noch halt zu hektisch und auf zu klein-klein. Also es fühlt sich mehr nach Call of Duty an als nach Battlefield, weil ganz viele dieser Modi halt drin sind. Es gibt jetzt Rush in dem zweiten Wochenende, in dem aktuellen, die man in der Open Beta spielen kann, gibt es Rush, da spielt man 8 gegen 8 und das sind ganz kleine Spielfelder. Es geht gar nicht mehr wirklich darum, ob ich irgendjemanden noch wiederbelebe, nachdem er tot war, oder großartig einen Raketenwerfer dabei habe. Da frage ich mich fast, wieso gibt es die anderen Klassen überhaupt, wenn eh alle am Ende mit dem Sturmsoldaten rumrennen, weil der halt zwei Waffen bei sich führen darf und die Shotgun halt zum Beispiel immer dann dabei hat. Das ist ein bisschen merkwürdig und sie haben den Fokus darauf jetzt ganz extrem gesetzt. Entweder ist das halt irgendwie so ein Netzwerk-Stresstest, weil da die meiste Action abgeht, obwohl das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich denke immer noch, so eine 64er-Map, 32 gegen 32, ist insgesamt anspruchsvoller und müsste eher getestet werden, aber das gibt es kaum. Und wer jetzt dann doch Battlefield halt hauptsächlich mochte von 1942 an und Battlefield 2, wo diese riesigen Karten waren, wo man erstmal in einem Helikopter gespawnt ist und drei Helikopter erstmal zu einer Insel fliegen mussten, um von Anfang an da dann erstmal ein bisschen auf den Boden zu schießen, dann mit dem Fallschirm abzuspringen, wo landen, einen Brückenkopf zu setzen, das gibt es hier jetzt alles eigentlich noch gar nicht, auch in dem zweiten Wochenende nicht, obwohl sie jetzt die Karte um Brooklyn, also um die New York Map erweitert haben, auch da geht es in extremen geschlossenen Räumen in einem Museum, das sehr schön gestaltet ist und was auch Spaß macht, sehr actionreich umher, aber es ist halt, für mich ist es nicht das klassische Battlefield, aber das Feedback, was ich höre, ist schon eher so, oh, ich bin total gehypt, ich finde das super, wie sie es machen, das fühlt sich halt genau an wie Battlefield 3 und 4. Und ich bin persönlich halt mehr so der Battlefield 2 Spieler und da sehe ich noch nicht so richtig, dass das Neue da den Ersatz bringen wird, für mich, aber ich erkenne trotzdem an, dass für Battlefield 3 und 4, was auch nicht ganz so offen war, das Neue jetzt ein ziemlich idealer Ersatz werden könnte und offensichtlich auch sehr, sehr relevant ist, denn 500.000 Spieler sind auf Steam allein aktuell da drauf gewesen und da ist jetzt noch nicht reingerechnet, ja, noch die ganzen Leute auf den EA-Player, auf den Konsolen, also das ist wirklich ein riesiger Erfolg. Ob sie dann an die 80 Millionen irgendwann reinkommen, die sie angeballt haben, dass es nach wie vor steht, das in den Sternen, hatten wir ja auch schon gesagt. Aber dennoch sehr, sehr, sehr gelungen. Und Battlefield 6, da wird die Wartezeit jetzt ganz schön lang werden für einige. Denn alle, zumindest das Squad, mit dem ich umhergelaufen bin, die wollen es sich kaufen und müssen jetzt halt 2 Monate warten, bis sie dann endlich weiterspielen dürfen. Obwohl das Ding ja anscheinend schon ganz rund läuft. Bin ich mal gespannt, ob sie da noch große Maps irgendwie nachliefern, um Leute wie mich dann auch auf lange Sicht bei der Stange zu halten. Weil das weiß ich schon für mich zumindest. So spiele ich es nicht über ein halbes Jahr oder länger. Weil das ist nicht das Gameplay, was ich brauche. Das kann ich ja immer überall haben. Also das, ob ich nun Call of Duty dann lieber nochmal spiele oder halt einen irgendeinen x-beliebigen anderen Shooter, der so ein bisschen oldschoolig ist. Und dieses enge, schnelle Gameplay, das kriege ich halt nicht nur bei Battlefield, sondern das kriege ich noch bei ganz vielen anderen Sachen. Während klassisches Battlefield-Gameplay, das gab es halt nur bei den ganz alten. Und vielleicht halt bei dem neuen, wenn sie die Maps rüberbringen. Das ist für mich der Knackpunkt. Bin ich sehr, sehr gespannt, ob sie das noch einführen werden. Und vielleicht bin ich ja auch nicht ganz alleine, sagt mir gerne im Discord Bescheid. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen da draußen, der da auch sagt, nee, stimmt, da hat Michi schon recht. So richtig das ganz alte Feeling, das bringen sie nicht mit. Naja.
Ja, vielleicht haben sich Multiplayer-Shooter halt auch einfach dahin orientiert, weil es halt erfolgsversprechend ist, gell? Dieses dann doch immer irgendwie Close Quarters und schnell, schnell, schnell.
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig ist vielleicht die andere, das habe ich schon überlegt, die andere Schiene, dieses ein bisschen losgelöste, dass du auch mal eine Downtime hast und das Ganze so entzerrt ist, Das ist eher von einem PUBG und von hier Escape from Tarkov, von den Extraction-Shootern ein bisschen abgelöst worden. Weil da gehst du ja rein auf das riesige Schlachtfeld und rennst manchmal 15 Minuten ohne jemanden zu sehen rum und rüstest dich auf und machst quasi deine eigene kleine Basis in einem Haus zum Beispiel auf. Es gab ja die berühmten PUBG-Toiletten-Camper, die sich in einem Haus auf der Toilette verzogen haben mit dem besten Equip, was sie gefunden haben und gewartet haben, bis einer vorbeigerannt ist und den dann umgenietet haben. So ein bisschen das Gameplay, aber das ist für mich auch wieder nicht Battlefield. Dann fehlt mir halt der Tank, dann fehlt mir das Rumfliegen mit dem Helikopter und der andere sitzt am MG und man versucht irgendwie was freizuballern, dass dann die Sturmsoldaten kommen können, um einen Fahnenpunkt einzunehmen. Und das bieten die ja halt alle nicht. Also es gibt nach wie vor irgendwie eine Art von Gameplay, die hatte nur so ein Battlefield 1942, Vietnam und 2. Und das wurde nicht wieder seitdem so richtig umgesetzt. Und ist für mich unverständlich, weil ich hatte das Gefühl, da war Battlefield eigentlich am größten, am relevantesten, am spannendsten und am eigenständigsten. Und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht gibt es auch ein Spiel da draußen, das das macht. Dann sagt mir gerne, welches das ist. Und probiere ich das aus und berichte im nächsten Brunch darüber.
Ja, ich würde immer gerne noch Zugang zu so Multiplayer-Shootern finden. Weil ich das schon auch, also ich gerade auch im Game-2-Kollegenkreis aus so einem Kuro oder sowas, der auch immer sehr leidenschaftlich Call of Duty beispielsweise spielt, wenn da Neues erscheint. Und irgendwie würde ich das auch gerne haben, aber tatsächlich hatte ich das super selten, dass mich so ein Multiplayer-Shooter wirklich lange motiviert hat, da reinzugehen. Tatsächlich mehr ein Call of Duty, weil das da der Zugang einfach leichter war für mich. Und bei einem Battlefield war es dann ganz oft so, dass ich gerade bei denen, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das hieß, wo ich eingestiegen bin.
Hardline?
Also, nochmal?
Hardline?
Nein, nee, das nicht. Davor das, glaube ich. Was war denn das?
Davor war 3 und 4.
Dann war es Battlefield 3. Genau, damit habe ich sozusagen ein bisschen intensiver mal Battlefield versucht.
Und obwohl, Konsolen würde Bad Company bei dir passen.
Ja, könnte, aber habe ich leider verpasst. Mhm. Ich bin zu spät eingestiegen. Aber da war es halt immer so, dass diese Downtime und dieses, okay, jetzt muss ich erstmal wieder auf die andere Seite der Map kommen und das vielleicht mit irgendwelchen Vehikeln oder keine Ahnung, was da alles gab, Helikopter, dass das mich eher gestört hat, weil ich bin nicht so gut in Multiplayer-Shootern und deshalb ist es natürlich schön, wenn man erstmal ein bisschen Praxis bekommt und erstmal in dieses Gunplay reinkommt. Und bei Battlefield 3 war es dann immer so, ah, okay, ich bin jetzt gerade gestorben, na gut, dann fahre ich jetzt erstmal wieder 10 Minuten, naja, ist übertrieben, aber fahre ich jetzt erstmal eine Minute oder zwei, um dann wieder auf die Schlachtbank zu kommen und wieder zurückgesetzt zu werden und wieder fahren zu dürfen. Das war dann für mich schnell so, wo ich gemerkt habe, ah, verdammt, da steige ich aus. Also irgendwie reizt mich das jetzt hier bei Battlefield 6, es nochmal zu versuchen und reinzukommen, gerade wenn du sagst, es ist dann doch ein bisschen abgesteckter und kleiner. Das könnte für mich vielleicht den Zugang erleichtern.
Ja. Witzigerweise sind wir auf den klassischen Conquest-Karten auch viel besser, also mit unserem Squad. Auch Daniel liegt das halt viel mehr, sich in ein Auto zu setzen und dann halt genau dahin zu fahren, wo die Action gerade nicht ist und einen Fahnenpunkt einzunehmen, der viel näher an der gegnerischen Basis ist, um das Schlachtfeld wieder zu entzerren. Und das, was ich sehr gut finde, ist, wir sind also wirklich auf den Conquest-Karten, ist unser Squad eigentlich immer das Beste oder Zweitbeste von 3-4 Squads. Und wir sind in den auch dann in den Punkten, weil das halt so belohnt wird, eine Fahne einzunehmen, ist in den Punkten sehr viel wertvoller, als Leute wegzunieten. Und das finde ich halt richtig stark. Während wenn wir dann auf diese Close-Quarter-Baller-Duelle, Team Deathmatch und King of the Hill und so gehen, da sind wir immer das schlechteste Squad und ganz unten und haben eine Kill-Death-Ratio von 1 zu 4, was schon ziemlich miserabel ist. Okay. Also es ist schon auffällig, dass wir halt auch gar nicht mehr so funktionieren in diesem neueren Battlefield-Stil. Und während dieses alte Conquest-mäßige, auf einmal sind wir da so die Game-Winner und die Game-Changer, weil dann gewinnt auch unser Team meistens die Runde, obwohl unsere, und das ist ungelogen, immer noch irgendwie eher so 1-1 sind, dass wir dann halt 8 Leute abgeschossen haben und 8-mal gestorben sind oder 9-mal. Und trotzdem gewinnen wir die Runde als auf P1 und 2. Das ist also echt weird und abgefahren. Finde ich aber irgendwie geil. Das finde ich schon wieder super.
Ja, ist vielleicht auch ein guter Zugang, wenn man sich dann eher auf solche Ziele konzentriert und weniger den direkten Kampf. Aber das machen halt die wenigsten.
Ja, aber das wollen halt einfach nur reinschwimmen.
Ja, nee, stimmt schon. Ja, mal gucken. Vielleicht probiere ich es auch mal aus, wenn es rauskommt.
Gut. Machen wir. Dann nehmen wir dich mit unter unsere Fittiche.
Nimm mich an der Hand.
So, wollen wir in die News rüber schwappen? Yes, schwapp. Einmal schwiep-schwapp in die News. Da gibt es Die Siedler 2 und zwar ab jetzt für den Amiga und sogar in vorbestellbar noch in so einer guten alten Big Box mit Anleitung und allem drum und dran auf CD. Diskette natürlich, CD. Wo leben wir denn? Diskette auf dem Amiga. Obwohl, es gibt doch auch bestimmt ein CD-Laufwerk für einen Amiga, so nachträglich.
Amiga,
irgendwann später. Auf Diskette und Manu, wir hatten drüber gesprochen und du hast gesagt, gab's das nicht? Das gab, ich erinnere mich doch, ich habe doch die Siedler auf dem Amiga gespielt. Das war dann wie beim, ich habe das gleiche Gefühl gehabt, das war dann aber Siedler 1, was wir so viel am Amiga gespielt haben und eben nicht den.
Ich hätte wetten können, bei irgendeinem Quiz, wenn das eine Frage gewesen wäre, für welche Plattform ist Siedler 2 nicht erschienen oder so, und da wäre Amiga gestanden. Ich hätte alles drauf gewettet, dass ich das da gespielt habe. Aber ja, das war wohl Siedler 1. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, wir hatten zwei Mäuse angeschlossen, weil man es dann im Koop-Splitscreen mit zwei Mäusen, das war wow, das stimmt. War the future. Echt? Also zwei USB-Mäuse an einem Amiga, das war irre.
Guck mal, jetzt könntest du es mit der Switch 2-Version auch spielen.
Siedler 2 ist so ein deutsches Phänomen für mich, aber auch ich habe das Gefühl, hier, wenn du dich umhörst, Siedler 2 haben die Deutschen geliebt wie kein anderes Volk. Und es ist auch, als es auf iOS, auf dem iPad 2012, glaube ich, oder 13 irgendwann rauskam, nochmal in der Gold-Edition, dann haben das auf einmal alle wieder auf dem iPad gespielt und alle spielen die Kampagne auch immer nur bis Mission 3, weil dann kommen die blöden Kämpfe und keiner hat mehr Bock. Und trotzdem ist es so der absolute Kult, weil man gerne den Bäckern zuguckt, wie sie den Weizen abholen oder das Brot rausbacken und alles irgendwie so heimlich.
Ich schaue meinen Bäckern auch gerne zu.
Ja. Oh ja, jetzt hier in Köln dann, ne?
Da beim Stöhnen. Bäckern.
Nee, oh Gott, wir sind jetzt, das waren drei Ebenen auf einmal. Das war jetzt der Boris Becker, der Bäcker von Insert Moin, den du siehst auf der Gamescom, und jetzt der Bäcker in Siedler.
Ja, dann fangen wir gar nicht erst mit der Bäckerfaust an, aber gut. Ich hab auch noch eine super Erinnerung an Siedler 2. Es gab doch dann diesen super berühmten Kopierschutz, dass in den Minen irgendwann die Leute keine Kohle und kein Eisen oder was mehr rausgeschaufelt haben, sondern der Kopierschutz hat dann gemerkt, du spielst eine Kopie und nicht die Originalversion, und dann haben die haben ja Schweine gebraucht zum Essen, also Fleisch. Und dann haben die aber auch nur noch Fleisch aus der Mine rausgebracht. Aber das hast du erst nach ein paar Stunden gemerkt. Und irgendwann war dann so, wieso funktioniert mein Warenkreislauf eigentlich nicht mehr? Und dann hast du hingeguckt und dann tragen die Schweine rein und tragen Schweine wieder raus. Und dadurch haben sie es geschafft, dich quasi dazu zu bringen, das Spiel zwar als Demo-Version zu besitzen, aber nach ein paar Stunden einfach nicht mehr weiterzukommen, weil keine Kohle mehr aus dem Schacht kommt. Fand ich sehr, sehr clever.
Was war, das bringt mich direkt wieder zu einer schönen, wir können das Basti mal fragen, Sektion. Basti, was war denn der geilste Kopierschutz, den du noch aktiv mal miterlebt hast? Das gibt es ja heutzutage kaum noch.
Also ich kann mich halt noch an Monkey Island, an diese Drehscheibe erinnern.
Die hattest du trotzdem, okay.
Ja. Ich überlege gerade, ja
selbst
doch.
Selbst gebastelt.
Ja. Ich hatte auch eine selbst ausgedruckte, damals auf meiner Kopie, musste ich.
Aber ich krieg's gerade auch gar nicht hin, weil, also jetzt obvious pun, also im Sinne von, ich habe mir das nicht gekauft, wie jeder. Nein, aber ich überlege gerade, hatte ich das auf einer GameStar oder sowas? Und war das da dabei? Oder habe ich da, das ist eine ganz schwammige Erinnerung, merkst du?
Krieg's nicht zusammen. Ich weiß gar nicht, also es gab es garantiert mal bei irgendeinem Magazin, war auch mal Monkey Island dabei, und ja, da muss dann ja der Kopierschutz trotzdem irgendwie lösbar gewesen sein. Die werden ja aber keine Drehscheibe zum selber Ausdrucken und Basteln gemacht haben. Ja, das wäre nämlich weird nicht, gewesen. Ich glaube, da war der dann einfach deaktiviert oder so.
Ja, wahrscheinlich. Aber also ich weiß auf jeden Fall davon, aber ich hab ihn nie selber in der Hand gehalten. Aber das ist, glaube ich, auch so jetzt gerade aus dem Stand somit das Einzige, woran ich mich erinnere. Weil ich war halt schon immer Konsolenkind. Und habe dann immer nur ab und an eben auch auf dem PC gespielt. Und auch sowas wie eure Anekdote zu Siedler 2. Ich kann mich halt erinnern, weil ich das bei Freunden gesehen habe. Und auch das mit diesem Zwei-Mäuse-Du-kannst-es-Koop-Spielen-Ding kenne ich halt nur daher. Aber ich habe es halt selber nie besessen und auch nie intensiv gespielt. Deshalb.
Ich überlege gerade, welches das letzte Spiel war, was ich mit überhaupt physischem Kopierschutz hatte. Und ich habe den Kopierschutz noch. Ich weiß aber nicht mehr genau, welches Spiel. Das ist ein Adventure. Ich glaube, Keen Games oder irgendwas, Book of Unwritten Tales oder was auch irgendwie 2010, 2009, 2011. Das waren so Würfel.
Würfel.
Ja, das waren Würfel.
Wenn die Tonspur gerade
Nee. Das waren Würfel, die mitgeliefert wurden. Die hatten verschiedene Farben und die sind bei mir noch hier unten im Würfelbecher, wo auch die ganzen W20 und der Kram für die Dungeons and Dragons Sachen. Aber ja, das war, leider kriege ich es nicht mehr zusammen. Das war ein Adventure aus Deutschland und das musste man dann, das waren vierfarbige Würfel und die musste man nicht wirklich würfeln. Ich glaube, das war dann einfach nur, wenn du das hast, was ist auf der anderen Seite oder so dann drin? Du musstest das quasi nachstellen mit den Würfeln und dann was anderes eingeben. Das war der Kopierschutz.
Fies waren diese Rotfolien. Die Rotfolien waren immer sehr fies, weil die konnte man sich nicht so richtig nachbasteln. weil die konnte man beim Kopierer konnte der das natürlich nicht lesen, diese Schicht, die unter diesem Rotfimmel war. Und nur mit der Rotfolie konntest du ja da durchgucken. Das war schon clever.
Achso, das war was, was du dann so draufgelegt hast, ne?
Ja, genau. Das ist eine rote Folie drauf, wie in so Rätselbüchern oder so auch, ja. Mhm.
Richtig nervig fand ich immer, wenn man in Handbüchern einzelne Wörter nachgucken musste. Mhm. Gucken Sie auf Seite 15 das dritte Wort im vierten Absatz und dann war es auch noch falsch, weil du dich irgendwie halb verzählt hast. Oder das Wort, was ist jetzt ein Wort? Ist eine Zahl auch ein Wort? Also wenn sie als Nummer
ist. Das härteste, wo ich am meisten Zeit mit verbracht habe, beim Spielen von Leisure Suit Larry 1, da hatten wir noch kein Internet logischerweise. Und da war am Anfang als Altersabfrage war ein Quiz, wo du einfach Popkulturwissen aus den 60er, 70er Jahren der USA beantworten musstest.
Gott.
Also wie hieß der Talkshow-Host von The Tonight Show bis 1974 und solche Sachen, weißt du? Und dann musstest du teilweise, glaube ich, sogar eintippen. Oder wer hat die World Series den Home Run geschlagen? Also es war so ganz spezifisches Wissen, was aber halt wahrscheinlich laut L, wie hieß er, L?
Genau.
Allerdings, der Erfinder, nicht Al Gore, Al Laffer, Al Love, ihr wisst, wie ich meine. Sag mal, wie heißt denn der Al?
Ich gucke es nach, red weiter. Ja.
Dass der gemeint hat, Al Love, genau, dass das alle wissen müssen. Und wir saßen halt da und dann irgendwie immer aufgeschrieben und keine Ahnung, in irgendeinem Lexikon oder so. Also es war wirklich schwer, an diese Fragen, an diese Antworten ranzukommen, bis man dann endlich mal Leisure Suit Larry 1 starten konnte überhaupt, bis man dann irgendwann mal eine Version hatte, wo man das skippen konnte.
Also da hatten Spiele noch einen Erziehungsauftrag.
Ja, ich habe viel Englisch gelernt, bis Larry endlich lief.
Apropos Spiele mit Erziehungsauftrag, Heretic und Hexen haben einen Re-Release bekommen aus heiterem Himmel. Und zwar wurden die auch von Night Dive Studios, so heißen die, glaube ich, remade im Auftrag von Microsoft, sind auch im Game Pass mit enthalten. Da habe ich die jetzt ausprobiert auch. Da kann man sie einfach spielen, wenn man da das Abo sowieso schon hat. Ansonsten kostet dieses Update 15 Euro oder man kann ein Upgrade machen, wenn man die Steam-Version von Heretic oder Hexen schon hatte, dann gibt es das einfach so. Und die sind sehr, sehr gut. Ich habe kurz reingespielt. Da gibt es sogar neue Episoden, die sich auch direkt auswählen lassen. Man hat natürlich alle Sachen wie bei Doom oder Quake jetzt zuletzt auch, dass man perfekte Maussteuerung hat und das alles sehr gut ist. Aber richtig viel Liebe ist auch nicht reingeflossen, weil die ganzen Fonts und so sind super generischer Microsoft Times New Roman Kram, der mir dann das ganze Fable ein bisschen kaputt macht, wenn ich die Klassiker spiele. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Liebe zum Detail gewünscht bei der Aufmachung. Aber es spielt sich wirklich sehr, sehr gut, sehr flott. Und wer da ein wenig in Nostalgie schwelgen möchte, dem kann ich das auf jeden Fall ans Herz legen. Das ist kompetent gemacht, wenn man jetzt über die paar Fonts irgendwie so hinweg sieht. Und auch sehr, sehr schwer. Also ich bin bei Hexen wieder genauso wenig weit gekommen wie damals als Kind, als ich es viel zu früh ausprobiert habe und voll eklig fand und komisch fand. Generell war Hexen ja schon, und Heretic davor, war ja schon innovativ, dass man auf einmal damals die Schusswaffen halt ausgetauscht hat durch so ein Fantasy-Szenario. Da waren die ja sehr innovativ und haben das einfach so gemacht. Und ich habe dann trotzdem gerne immer den Nahkämpfer genommen, was natürlich nicht ganz so dem Prinzip gegolten hat, weil man dann nicht mit dem Zauberstab alles kaputt gemacht hat und seinen Eisschatz, sondern einfach hingegangen ist und mit dem Schwert einmal zugeschlagen hat. Aber so war das Spiel deutlich schwieriger und deswegen bin ich wahrscheinlich nie so weit gekommen. Weil in Wirklichkeit sind die dafür ausgelegt, glaube ich, dass man das im Fernkampf macht, so wie alle Shooter halt auch. Also wer spielt Shooter nur im Nahkampf durch? Diese Classic Oldschool Shooter sind halt wirkliche Shooter und nicht, ich bin hingehe und metzel um Kampfspiele. Hm. Ich sehe schon, ihr habt was beide nicht gespielt.
Nee, das ist leider richtig. Beziehungsweise doch, ich habe Hexen auf dem Nintendo 64 gespielt.
Hexen 64, das ist ein anderer Port, ja, tatsächlich.
Genau. Okay. Aber deshalb kann ich ja auch gar nicht mitreden. Aber ich frage mich bei solchen Auflagen auch, also Neuauflagen von solchen alten Shootern ganz oft, ja, brauchst die denn noch? Also das ist doch primär für Leute, die damals gespielt haben oder zumindest mit der Zeit irgendwie halbwegs verbandelt sind. Weil ich meine, es gibt ja so wahnsinnig viele Boomer-Shooter, die das ja auf eine neue Art und Weise interpretieren und die dadurch dann halt auch im Design, aber auch von der, selbst wenn sie so ein bisschen den Retro-Look haben, trotzdem von der Aufmachung halt noch viel, viel moderner sind. Und also wenn ich mir das jetzt angucke, bin ich so, ach nö, ich glaube, dann spiele ich lieber die moderneren Boomer-Shooter.
Ja.
Ist das ein Frevel? Ist das schlimm?
Nee, ist kein Frevel.
Nee, ist absolut richtig, ja. Ich meine, die Boomer-Shooter sind ja genau für Leute, die so Spiele wie Hexen vermissen. Eben. Und deswegen denkt man sich halt, wenn die Boomer-Shooter boomen, dann kann man ja auch mal wieder die alten auflegen. Vielleicht funktioniert es ja. Und ich meine, Remasters sind ja gerade total, weil die Branche im Umbruch ist und alles ist unsicher, kann man halt versuchen, über Remaster hat man halt so ein bisschen eine sichere Bank. Ein paar Leute werden es schon kaufen, einfach aus Nostalgie, um mal wieder reinzuschauen.
Nur die. Du glaubst doch nicht, dass irgendein 13-Jähriger das kauft. Das ist halt, hängt halt nur damit zusammen, dass wir halt jetzt das Geld, ich sag's mal in Anführungsstrichen, übrig haben, um mal eben für 15 Minuten Nostalgie-Kauf zu machen, um es dann 5 Minuten zu spielen. Ja. Das ist Bullshit eigentlich, aber ich würde auch jedem irgendwie die modernen Sachen eher ans Herz legen, weil sowas wie Wizardum, das Indie-Game, was ich glaube ich auch in einem Brunch mitgebracht hatte, was ja genau das ist. Also Wizardum ist eigentlich Hexen oder Heretic, aber in neu, mit neuerem Game-Design, aber halt als altes nach neu gemacht, mit allem Wissen, was wir jetzt haben und nicht nur technisch aufgehübscht. Ist das viel, viel bessere Spiel.
Was ich gut finde, dass es trotzdem gemacht wird, weil wenn man jetzt Bock hat, mal wieder jemandem Hexen zu zeigen oder zu sagen, guck mal, das würde ich gerne mal wieder spielen, auch aus Recherchegründen vielleicht für die Arbeit oder eben, weißt du, also für uns ist es ja auch gut, dass es sowas...
für uns, ja, aber wer ist der Steuerberater?
Also, um sowas nachzuvollziehen, dass es aber halt auch auf modernen Systemen noch läuft, das ist ja oft das Problem. Also GOG macht das ja dann auch gut, weil ich weiß nicht, wie einfach es wäre, ein Original-Hexen zum Laufen zu kriegen.
Einfach, wenn du Exodus benutzt. Auch das hatte ich, glaube ich, Brunch einmal mitgebracht, genau, da wo du irgendwie über 3000 DOS-Spiele per Single-Click dann kurz aus der Cloud runterlädst, ist dann auf deinem Harddrive hast und perfekt vorkonfiguriert mit Maussteuerung in so einem kleinen Dialog vorher in so einem DOS-Box-Fenster. Wirst du gefragt, willst du in High-Res spielen, in Low-Res, willst du mit Keyboard-Maus spielen oder mit Maussteuerung? Und du legst einfach los und das sieht meiner Meinung nach und klingt am Ende vielleicht sogar besser, obwohl hier jetzt bei Heretic und Hexen tatsächlich bei dem Soundtrack noch ein bisschen nachgebessert wurde oder, sagen wir mal, eine alternative Version angeboten wird, die ich nicht unbedingt dann immer besser finde als das Original. Ist Minecraft für euch inzwischen eigentlich auch Retro oder ist das noch, weil es einfach aktuell bleibt, für immer modern? Weil das Spiel ist von 2008 oder noch älter.
Das stimmt, aber ja, Retro wäre, glaube ich, dadurch, dass es halt sich auch immer aktuell hält und ja auch immer wieder neue Iterationen, neue Inhalte, neue Patches etc. da kommen, schwierig. Gibt es das eigentlich, Spiele, die man Retro nennt, die lange noch gepflegt wurden? Eigentlich ja nicht, oder?
Ich glaube, der Retro-Begriff ist vor der Service-Game-Zeit.
Ja,
da brauchen wir, glaube ich, einen anderen Begriff.
Und trotzdem ist Minecraft nicht so klassisch Live-Service. Da kommt ein Update ja alles halbes Jahr, wenn es hochkommt.
Ja, aber im Sinne von Live-Service, im Sinne von, das ist halt dauerhaft aktiv, seit es rausgekommen ist und nicht irgendwie nur nach 5 Monaten und dann wird es in der... Also weißt du, das ist ja immer noch gespielt. Also das ist am Leben. So. Ja.
Wie komme ich da drauf? 4J, das ist ein Studio, das aus Leuten bestellt, die auch an Minecraft damals groß mitgearbeitet haben. Die haben jetzt ein eigenes Studio gegründet, extra für ihre Minecraft-Konkurrenz und die heißt Reforge, geschrieben Refor und dann mit einem J am Ende, also Refor-J.
Reforge.
Das ist eigentlich genau das gleiche wie Minecraft, nur dass man diese Voxel-Engine dann so ein bisschen galanter formen kann und halt auch so Krümmungen hat und auch so Bögen machen kann und das dann nicht in Blöcken versucht nachzumachen. Also eigentlich wirklich ich weiß noch nicht so richtig, ob man das braucht. Ist so ein bisschen die Frage, die ich mit dieser News so ein bisschen mitbesprechen wollte, weil es ist ja genau das Gleiche. Und ich finde, ehrlich gesagt, wenn ich auf den ersten Blick ist man natürlich geprägt, auch von Minecraft inzwischen, aber ich finde Minecraft irgendwie hübscher. Selbst das Classic Java Minecraft sieht geiler aus als Reforge. Ihr könnt es ja mal, wenn ihr draufklickt auf die News, ich finde, das sieht nicht so richtig geil aus. Das ist die Unreal Engine, die sie benutzen. Die läuft extrem powerful, die läuft sehr elegant, die macht mehr Physikspielereien direkt möglich, ohne dass man Mods installieren muss. Aber ich finde irgendwie den Look so bland von Reforge.
Ja, also ich glaube, was ist halt ganz, also ich bin leider gar kein Minecraft-Experte, aber zumindest so ausleuchtungstechnisch fand ich das jetzt hier und da dann schon ganz nett. Aber ja.
Gerade die neue Raytracing-Version, die aber gefühlt gar keiner spielt. Alle, die ich kenne, spielen die alte Minecraft-Version, wo sie ihre Server haben, entweder selbst gehostet oder bei einem der großen Server-Hoster. Also das Neue guckt man sich doch nur an für die Optik. Und wer spielt wirklich Modern Minecraft? Deine Kids vielleicht, Manu? Oder auch schon nicht mehr?
Nee, die sind ja über 20, die spielen kein Minecraft mehr.
Entschuldige, ich bin ja nur doppelt so alt und spiele Minecraft. Aber ja, okay.
Nee, die Minecraft-Zeit, das verbinden die auch mit ihrer Teenager-Zeit.
Also ist es doch Retro nämlich.
Ja, ja, absolut. Für die ist es schon Retro-Game, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja.
Siehst du, so nämlich.
Aber es ist interessant, weil also die, es gibt ja schon durchaus immer mal wieder Projekte, die versuchen, Minecraft irgendwie vom Thron zu stoßen. Oh ja. Und, also zumindest im Ansatz. Da gab es ja jetzt letztens auch so ein relativ bekanntes Beispiel, das von Riot Games gepublished wurde. Dieses Hytale, was dann aber jetzt eingestellt wurde und was halt in Trailern tatsächlich wesentlich interessanter aussah, fand ich, als jetzt das Reforge. Also, weiß ich nicht. Und das sind meistens auch irgendwelche Studios mit Background, keine Ahnung, Reforge sag ich schon. Hytale waren, glaube ich, auch entweder, nee, wie war das denn? Waren das Modder von Minecraft, glaube ich, die aus so einem Bedarf an, ey, wir wollten das und das gerne in Minecraft haben, lass daraus mal ein eigenes Spiel machen. Und bei Reforge ist es ja auch, dass die einen Minecraft-Hintergrund haben, ne? Das sind ja, die Konsolenversion umgesetzt haben.
Richtig.
Und dann denke ich mir so, naja, die müssen es doch eigentlich wissen. Ich weiß es aber selber natürlich nicht, was man denn dieser Minecraft-Formel, die ja über Jahre hinweg jetzt geschliffen und immer wieder neue Zusätze erhalten hat, was man da halt besser machen kann. Keine Ahnung. Also
Ich finde es auch schwer, das wegzunehmen. Also ja, wir waren gerade bei Shootern, da ist jetzt halt alles Fortnite, PUBG und dann Call of Duty und Warzone wahrscheinlich, ne? Bei Minecraft gibt es Minecraft und dann 2D noch Terraria. Und was willst du eigentlich sonst noch machen? Eigentlich ist ja alles drin. Und auch alles halt in den Mods. Wenn ich überlege, es gibt immer noch dieses Mod-Projekt, die ganze Welt in Minecraft nachzubauen. Und die werden langsam, also die kommen nicht irgendwie, die sind nicht bei 50%, aber die kommen zumindest, die machen stetig Fortschritt und haben so viele Städte jetzt schon nachgebaut. Das ist absolut gruselig. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann erleben werden, dass man das dann mal verknüpft, sodass man halt irgendwie an den Stadtrat kommt, dann ein neuer Server geladen wird und man wirklich irgendwie wie Microsoft Flight Simulator in Minecraft dann die ganze Welt erkunden kann. Das wäre natürlich geil. Aber also alles ist in Minecraft, alles. Du kannst halt alles nachbauen. Du kannst ja auch Computer bauen, du kannst ja einen 386er irgendwann nachbauen und dann wahrscheinlich die Siedler 2 Gold in Minecraft spielen, wenn es dann irgendwann soweit ist. Theoretisch möglich.
Ich glaube, hoffentlich habe ich jetzt nicht irgendwas im falschen. Aber ich habe vorhin, als ich Siedler gegoogelt habe, habe ich tatsächlich auch irgendwas mit Minecraft gesehen. Aber warte mal, war das jetzt gerade Quatsch? Ah, ich finde es jetzt gerade nicht mehr.
Das gucken wir uns und fügen es nach im nächsten Brunch, ganz einfach.
Ja.
Cliffhanger sind ja immer das Beste. So, haben wir noch eine News? Du hast noch eine News reingebracht über Remedy.
Genau, ich alter Remedy-Fanboy. Da gab es jetzt nämlich einen Finanzbericht vom Studio. Vom finnischen Studio. Und ich mag die ja sehr gerne. Das Problem bei Remedy ist tatsächlich immer, die machen Spiele, die sich leider nicht verkaufen. Und das ist jetzt auch schon wieder der Fall. Die haben jetzt ja vor kurzem eben FBC Firebreak, das ist ein 3-Spieler-Koop-Shooter rausgebracht, an dem ich sehr viel Spaß hatte und auch hier mit meinen Freunden, mit denen ich das zusammengespielt hatte, wir hatten alle Freude dran und konnten auch manche Aspekte der allgemeinen Kritik nicht so hundertprozentig nachvollziehen, beispielsweise sowas wie, dass es nicht motivierend genug sei am Anfang, aber wir fanden das tatsächlich sogar sehr motivierend, aber egal, auf jeden Fall hat es sich nicht so gut verkauft, wie jetzt in diesem Finanzbericht gesagt, es ist unter den Erwartungen geblieben, was das Spiel letztendlich gerettet hat, sind tatsächlich diese Game Pass und PlayStation Plus Deals, also die waren ja zumindest auf Konsole dann sofort ab Tag 1 verfügbar in diesen Abonnements und die Deals, die Remedy da mit Microsoft und Sony gemacht haben, die wird letztendlich dem Spiel ein bisschen dabei geholfen haben, dann eben kein kompletter Fehlschlag zu sein, weil auf Steam sind die Userzahlen auf jeden Fall sehr, sehr gering und weit hinter den Erwartungen. Ich glaube, der Peak ist unter 2000 Spielern gleichzeitig, relativ nah zum Release und genau, das ist finde ich sehr schade, weil ich denen das einfach mal gewünscht hätte. Ich glaube, das einzige Spiel, das beim Launch von Remedy wirklich ad hoc erfolgreich war, war Alan Wake 1.
Und Max danach, Payne vorher auch.
Ich meine auch Max Payne. Alan Wake war ja gar kein Erfolg. Das ist dann immer eher sowas, was bei denen über den Longtail, über die Dauer passiert. Genauso wie bei Control. Das melden sie nämlich auch, dass das jetzt mittlerweile 5 Millionen Mal verkauft wurde und deshalb so im Nachgang ein Erfolg ist. Aber beim Release war das auch kein Erfolg. Und das ist halt so ein Muster, das sich leider bei Remedy wiederholt. Und weil ich aber die Spiele trotzdem wahnsinnig toll finde, auch so ein Alan Wake 2 zum Beispiel, ich drücke denen immer alle Daumen und hoffe, dass die da noch irgendwie Erfolg finden weiterhin. Es scheint denen aber trotzdem irgendwie gut zu gehen. Und gerade durch diesen Longtail, den sie mit den anderen Marken oder den alten Marken haben und auch die Entwicklung der nächsten Spiele scheint jetzt irgendwie in vollem Gange und scheint auch gut zu laufen. Deshalb hoffe ich einfach, dass es läuft oder weiter gut läuft. Und bei Firebreak ist es tatsächlich aber auch so, dass sie dieses Spiel jetzt nicht einfach fallen lassen, sondern sagen, nee, wir versuchen jetzt einfach mit dem nächsten großen Update da nochmal so ein bisschen die Werbetrommel zu rühren und hoffen darüber dann eben doch die Leute noch dahin zu bringen. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das aufgeht. Also ich habe das
was
Gefühl,
was ich mich frage, wenn ich das höre, ist, wie viele von den Sales jetzt für einen Control, wo du sagst, ist nachträglich ein Erfolg, ja, von der Verkaufszahl auf jeden Fall, 5 Millionen, aber wie viel hat das dann noch für die meisten im Durchschnitt gekostet? Weil von den 5 Millionen haben nicht alle 69,95 bezahlt. Davon werden auch 2 Millionen irgendwie, als es mal im Game Pass waren, irgendwie vielleicht dazu gezählt. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Und die meisten werden 10 Euro bezahlt haben oder 5. Und dann ist es ja eigentlich eher so Indie-Game-Territory. Aber es war in der Entwicklung definitiv kein Indie-Game.
Ja, das ist halt also ich finde das Studio auch deshalb so faszinierend, weil die halt ja Spiele machen. Auch Alan Wake 2, das sieht ja fantastisch aus. Und das ist für mich halt absolutes AAA-Niveau. Aber gleichzeitig haben sie halt wirklich auch die Verkaufszahlen, die halt nicht AAA schreien. Und ich bin so, wie machen die das? Weil denen scheint es halt noch gut zu gehen. Die stellen jetzt auch wieder Leute ein. So, irgendwie kriegen sie es hin. Und ich bin fasziniert, nicht nur von den Spielen, sondern auch von dem Studio an sich. Und bin da auch einfach sehr gespannt, was jetzt mit Firebreak passiert.
Könntest du dir vorstellen, in Finnland zu leben, Basti? Wo wir gerade dabei sind. Du hast ja offensichtlich geguckt, wo sie einstellen.
Ja, ich würde jetzt mal sagen, nee.
Nee? Hamburg ist also, auch nah dran an Finnland, da kann man pendeln.
Das ist eben, kann man ja darüber steppen. Da habe ich mir ehrlich gesagt auch keine Gedanken drüber gemacht. Aber,
ach, also oh, eigentlich na ich klar, wir haben alle schon mal geguckt, ob wir nicht bei Remedy arbeiten wollen. Na klar.
Ist das so? Habt ihr auch alle mal
geguckt? Ich schon. Ich habe schon mal geguckt. Ich gebe das offen zu.
Okay. Interessant. ich hab letztens witzigerweise drüber nachgedacht, weil mir wieder in den Sinn gekommen ist, ach guck mal, IO Interactive, die sitzen ja in Dänemark, das ist ja gar nicht so weit weg. Und ich finde auch IO Interactive-Spiele eigentlich ganz cool. Dänemark könnte man vielleicht machen. Aber nein, weiß auch nicht, warum dieser Gedanke aufkam. Aber
Manu, hast du schon mal bei einem Spieleentwickler geguckt, wo du dich potenziell beworben hättest, weil du gerne mitgemacht hättest?
Nee, auf keinen Fall.
Auf keinen Fall. Spielehersteller sind alle verrückt.
Nein, ich würde auf gar keinen Fall in der Spieleentwicklung arbeiten wollen. Dafür liebe ich viel zu sehr die andere Seite.
Die Ergebnisse.
Ja, ich werde auch immer gefragt, du machst du interessierst dich für Brettspiele, du bist in der Jury und so. Hast du schon mal drüber nachgedacht, ein eigenes Brettspiel zu erfinden? Da ist meine Antwort auch immer, nee. Weil dann verliere ich ja die andere. Also man muss sich halt für eine Seite entscheiden und ich bin halt auf der Berichterstattungsseite. Und deswegen würde ich auch nicht bei einem Studio arbeiten wollen. Und durch die ganzen Gespräche mit Devs, die ich so geführt habe, wäre mir, glaube ich, ein Job in der Branche an einem Videospiel zu arbeiten viel zu einseitig. Ich habe ja auch mal in der Entwicklung gearbeitet und habe Webseiten gebaut und ich kenne das ja, wie das ist. Und mein Sohn macht das ja jetzt auch gerade. Ich verstehe den Reiz, aber mir wäre es zu einseitig, nur an einem Spiel zu arbeiten. Ich liebe das ja, dass ich so viele verschiedene Spiele kennenlernen kann. Und an einem Spiel zu arbeiten wäre überhaupt nichts für mich.
Ich denke nach wie vor, es werden noch nicht genügend ehemalige Spielertester oder aktuelle Journalisten so richtig in der Qualitätssicherung genutzt. Da müsste man eigentlich mal wirklich was aufmachen und dann irgendwie dastehen und sagen, hey, weil wir sagen so oft, hättet ihr uns mal vorher gefragt und nicht, wenn das Ding so als Goldmaster rumliegt.
Also es gibt's ja, das nennt sich ja dieses Mock-Reviews. Das wird ja viel gemacht inzwischen von Studios, dass sie das Spiel quasi zu einem Vor-Release-Stadium, also Beta oder irgendwas, an Journalisten geben. Die schreiben dann ein Mock-Review. Also ein paar Kollegen von mir machen das recht häufig. Die sind dann bezahlt wie ein Review, aber eben halt nicht für die Presse, sondern der Publisher selber gibt es in Auftrag und das wird dann wie ein echter Test. Also die schreiben dann in 2-Seiter, 3-Seiter wie für ein Magazin, aber nur für dieses Studio. Und da soll dann eben auch halt, ist wie ein Quality Assurance Programm quasi, die sagen dann, okay, so würde ein Review aussehen, wenn wir es jetzt releasen. Da kriegen wir nur eine 86 und in dem Review ist das und das bemängelt. Also haben wir jetzt noch Zeit, dran zu arbeiten, bevor wir es dann wirklich an die Presse rausgeben. Und das, finde ich, ist eigentlich eine ganz clevere Mechanik, sich sowas da wirklich auch die Presse zu nutzen.
Ja.
Man ist dann halt sehr verbandelt mit dem Studio. Deswegen habe ich das für mich ausgeschlossen, das zu tun.
Ja, man könnte nachträglich auch kein Review dann mehr machen.
Genau, man darf natürlich dann kein Review. Man muss da halt Transparenz mit umgehen. Aber ich finde den Ansatz auf jeden Fall sehr, sehr clever, dafür dann eben auch Leute zu nutzen, die mit dem Außenblick draufkommen und mit dem kritischen Blick draufkommen.
Ich kenne die Mock-Reviews, ich habe eins mal gemacht, das war auch okay, das war auch gut bezahlt, aber generell finde ich die halt unterbezahlt für das, was sie am Ende machen.
Ja.
Ne, die sind halt auch so in der, dem Segment 200, 300 Euro vielleicht.
Aber was ist nicht unterbezahlt als Spielejournalist?
Ja, das ist halt alles. Ja. Und damit wir nicht länger unterbezahlt sind, genau, könnt ihr euch uns natürlich unterstützen auf patreon.com/insertmoin oder steady.page/insertmoin. Und kommt man da, wenn man jetzt mit 10 Euro einsteigt im Monat, kommt man da nicht auch noch in den Tier, dieses geile T-Shirt zu bekommen, Manu?
Ist ein kleiner Cheatcode, den du jetzt verraten hast, genau. Aber ich würde da jetzt auch keinen Unterschied machen, wenn man jetzt da einsteigt. Also ich werde da natürlich gucken, wenn dann nach einem Monat die 10er-Pledge wieder weg ist und man hat das T-Shirt, dann haben wir natürlich Verlust gemacht. Das wäre jetzt nicht so nett, aber da vertraue ich einfach mal an euch, dass ihr das nicht so tun würdet. Aber ja, alle 10er-Plätscher kriegen dann den Link für das Shirt für den Shop zugeschickt.
Kommt, gebt uns einen Schub im Podcast-Business. Und dann hören wir uns nächste Woche auch in den Premium-Folgen, unter anderem der Making a Top 5 zu wunderbaren, erfrischenden Games mit Wasser oder bei der Robocop-Review-Folge. Die könnt ihr dann hören auf dem Weg zur Gamescom. Das ist, also, wenn einem das keine 10 Euro wert ist, dann ist man auch nicht wirklich ein Gamer oder eine Gamerin. Aber on that bombshell sage ich Tschüssikowski.
Bye-bye.
Ciao.